Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Armin Kretschmar. Gastgeber ist Andreas Bomber. Herr Kretschmar, Sie gehen wie viele andere viel und oft in die Oper, wahrscheinlich sogar mehr als andere Menschen, die die Oper lieben. Aber nicht nur das, Sie haben vor gut 10 Jahren einen europäischen Opernregiepreis gestiftet. Was war Ihr Antrieb damals?
Der Antrieb war genau das, was Sie eingangs so schön sagten, dass ich eben viel in die Oper gehe. Das tue ich heute noch und das habe ich früher schon immer getan. Bei den Opernbesuchen macht man sich dann auch Gedanken, weil man vergleicht. Man sieht natürlich bei dem durchaus kleinen Repertoire, was man bedauerlicherweise von den Bühnen vorgesetzt bekommt, viele Stücke ja öfter. Und wenn man sie öfter sieht, dann vergleicht man diese Stücke, nicht nur die Sänger, was sicherlich auch lohnend ist. Aber was mich viel mehr interessiert hat, man vergleicht die Art, wie man sie aufgeführt hat. Mich interessierte natürlich das Bühnenbild, die Kulisse. Mich interessierte, wie die Akteure auf der Bühne sich bewegten, wer möglicherweise ins Zentrum der Oper gestellt wurde. Das gibt ja die berühmten Streitfälle. Ist im Othello der Iago die Hauptperson und die Hauptfigur oder ist es der Othello?
Oder ist in der Zauberflöte die Königin der Nacht die Gute oder die Böse?
Genau so ist es. Und da gibt es viele Deutungsversuche. Und diese Deutungsversuche und Deutungen, die haben mich halt schon als Schüler interessiert. Ich hatte, wie das eben früher zu meiner Schulzeit üblich war, so in den 50er Jahren, da gehörte es zum guten Ton, dass man halt ein Schülerabo hatte. Wir waren so eine, heute wird man sagen, vielleicht so Clique von 4 Jungs. Wir gingen zusammen in die Oper, guckten uns das an, gingen dann nachher in unser Stammeiscafé und diskutierten drüber. Und auch damals schon war für uns wichtig, wie ist es eigentlich so auf die Bühne gebracht worden? Wir haben dann schon auf irgendwelchen bereitgelegten Zetteln Bühnenbilder neu entworfen, neu skizziert und sagen, das war doch nichts, das war doch nichts. Und das war so im Alter von, ich sage mal, 14, 15, da interessierte mich an der Oper schon mehr die Art, wie das alles so aufgemacht war. Ich will jetzt gar nicht von Inszenierung sprechen, denn damals war für mich sicherlich das Bewegungskonzept noch nicht so.
Wenn Sie von damals sprechen?
Das war so 1953 war mal so mein erster Opernbesuch und zum regelmäßigen Opernbesuch bin ich ab 1955 geworden. Also ab meinem quasi 12. Lebensjahr hat mich die Oper nicht mehr verlassen. Das war eigentlich ein purer Zufall. Mein Vater hat in der Nähe von Wiesbaden einen Bauernhof erworben.
Wo Sie noch heute zu Hause sind
in Wiesbaden? Nein, nicht mehr. Aber ich bin noch in Wiesbaden zu Hause. Leider nicht mehr auf diesem Bauernhof. Im Umkreis von 3 Kilometer war kein Dorf. Und dann gab es auch nur einen sehr eingeschränkten Busverkehr. Also ich war dazu verdammt, mich auf diesem Bauernhof allein zu beschäftigen. Und damals entdeckte ich halt die Oper. Damals entdeckte ich auch Schallplatten, kaufte von meinem Taschengeld, was natürlich wie bei allen immer viel zu knapp war, mir Schallplatten und hörte mir dann Schallplatten an und stellte mir dann vor, wie man sowas auf die Bühne bringen könnte. Weil ich hatte die ein oder andere Oper schon mal gesehen und dann habe ich natürlich, das waren meistens damals Zusammenfassungen, Querschnitte, wie die damals so hießen. Da gab es den großen und den kleinen Querschnitt. Oft reicht das Geld nur für den kleinen Querschnitt. Aber dann hatte ich damals schon die Eigenart, mir so Reklamheftchen zu holen und habe mir eben das Textbuch zur Oper geholt und habe das dann eben halt auch mal gelesen und habe dann mir vorgestellt, was passiert nun zwischen den Nummern, die ich da auf der Schallplatte dann hörte. Und habe dann in meiner Fantasie mir richtig so überlegt, wie könnte man sowas halt machen. Damals hätte man nicht antippen können, wer singt was im Moment in Rom oder in Mailand oder an der Met.
Woher hat man das damals gewusst? Heute guckt man ins Internet.
Ja, damals nicht, aber damals gab es ja schon die Opernwelt und Theater heute. Das waren Zeitschriften, die ich abonniert hatte. Die haben mir meine Eltern geschenkt und die habe ich verschlungen, die habe ich auswendig gelernt. Und da war ja hinten immer so eine kleine Rubrik drin, wo immer die Aufführungen aufgelistet waren mit Sängern, mit Regisseuren und das habe ich verschlungen.
Stichwort Wiesbaden, bevor wir wieder zurück zur Regie kommen. Das war die Gründungszeit der Nachkriegszeit, wenn man so will, am Hessischen Staatstheater.
Richtig. Damals begannen die Maifestspiele international zu werden. Da habe ich einen James McCracken als Othello gesehen, einen Tito Gobbi. Der hat damals ein Rigoletto gesungen. Das waren ausgezeichnete Aufführung mit internationalen Besetzungen aus internationalen Häusern.
Können Sie sich da noch an die Regie entsinnen? Also das in Klammern. Ja. Ich erinnere mich so an die 70er, 80er Jahre. Da hat man bei den Maifestspielen, die aber dann ihren Blick eher nach Osteuropa gerichtet haben. Vor allem, weil es auch nicht so viel Geld gekostet hat, muss man sagen.
Richtig.
Da gab es Aufführungen von Inszenierungen aus den 30er Jahren vom Bolschoi-Theater mit Recken wie Wladimir Atlantow, so Leuten, die Puccini gesungen haben. Da erinnere ich mich an Inszenierungen, die abgestanden waren. Das war bebildert und das war schön, dass musiziert wurde, aber passiert auf
der Bühne ist nicht alles. Das war damals eigentlich auch schon so. Viele Gasthäuser waren italienische Opernhäuser. Und damals war das ja noch schlimmer als heute. Die Italiener hielten damals von Inszenieren wenig oder auch gar nichts. Da hat man Opern dekoriert. Man hat tolle Kostüme gehabt, man hat tolle Sänger gehabt. Die haben sich auf der Bühne mehr oder minder bewegt. Sie standen halt irgendwo.
Mal den linken Arm hoch
und hat den linken Arm hoch und dann beide Arme ausgebreitet, wenn ein Spitzenton kam. Oder sich dann irgendwas zum Anlehnen gesucht, wenn es was Romantisches war. Aber so richtig Inszenierung oder Personenführung war damals unbekannt. Ich muss auch dazu sagen, damals war ich natürlich auch eingenommen von den großen Stars. Ich meine, wenn man die dann halt mal sah, ich habe dann später mal einen Mario del Monaco, eine Renata de Baldi auf der Bühne gesehen. Da hat man das alles verziehen, dass die eben sich da, die eigentlich nur rumstanden. Aber sie standen halt am richtigen Ort und haben den richtigen Ton auch rausgebracht. Und das war natürlich dann halt ganz faszinierend. Die kritischen Einstellungen zur Regie, die kam bei mir eigentlich auch erst viel, viel später, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da fing ich an, mir Produktionen anzusehen. Da war Herr Karajan nicht ganz unschuldig dran, denn ich fand seine Inszenierungen auch nicht immer gerade so umwerfend. Und da dachte ich auch, eigentlich gibt es das heute schon besser. Und dann war natürlich das Traurige, was mich ja dann auch letztendlich zu diesem Wettbewerb verleitet hat, die Entdeckung, dass egal wo ich hinfuhr, ob das nun die Metropolitan Opera war oder in Hamburg oder in München war, ich sah immer wieder die gleichen Produktionen, ich sah immer wieder einen Felsenstein, ich sah immer wieder die Hermanns, ich sah Freier und was weiß ich was.
Was nicht gegen diese Künstler spricht?
Nein, gar nicht. Ich fand sie toll und ich finde sie nach wie vor toll. Nur manchmal wäre es halt schön, wäre es damals schön gewesen, wenn ich dann jetzt mal so eine Alternative zu der Freierschen Zauberflöte gesehen hätte. Oder wenn ich mal vom Wernicke ich habe von Wernicke sehr viele Sachen gesehen, die ich sehr faszinierend fand. Ich fand auch von den Hermanns tolle Sachen. Ich kann mich an den Wernicke erinnern, an Boris Gudenow in Salzburg, den fand ich ganz faszinierend. Bedauerlicherweise ist er dann zigfach kopiert worden.
Und das hat auch tolle Sachen in Kassel gemacht.
Auch in Kassel hat
Bachkantaten, Monteverdi-Zyklus, hat in Frankfurt den Ring der Nibelungen gemacht.
Also ich muss sagen, das soll überhaupt gar keine negative Abrede sein zu diesen großen Regisseuren, Harry Kupfer, wie sie alle heißen. Nur, es waren mir zu wenig Alternativen da, wenn man eben so wie ich öfter in die Oper geht. Und immer wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist, bevor man den Hotelführer gesucht hat, hat man erstmal geguckt, was gibt es dann an diesem Abend. Ich habe mir später leisten können, Gäste zu Festivals einzuladen. Ich komme aus dem Zeitungsgeschäft und da hat man dann natürlich auch Kunden, das sind meistens Anzeigenkunden, die hat man dann auch eingeladen und die hat man dann natürlich auch gepflegt. Da gab es Kollegen, die waren Fußballfans oder Tennisfans, die haben die dann zum Tennisturnier nach Paris eingeladen und zu irgendeinem Fußballturnier. Ich habe die dann zu den Salzburger Festspielen eingeladen, habe die dann teilweise auch erst zur Oper bekehrt, weil die hatten mit Oper eigentlich auch nicht so furchtbar viel am Hut.
Und Ihr neuester Coup, der auch schon 10 Jahre zurückliegt, ist dann dieser Opernregiepreis. Über den sprechen wir in der nächsten Runde. Sie haben, wie das in dieser Sendung üblich ist, ein bisschen Musik mitgebracht. Da sind viel Opern dabei.
Gerne.
Aber ein Stück ist keine Oper. Das ist eine Sinfonie von Schostakowitsch. Richtig. Von Schostakowitsch gibt es auch wunderbare Opern. Ich denke an Die Nase, an Lady Macbeth von Mszensk. Sehr satirische Werke zum Teil, die man mit großem Vergnügen auf den Bühnen sieht. Aber Sie spielen den Anfang der 7. Sinfonie. Warum?
Ich bin von Schostakowitsch, von seinem symphonischen Werk, sehr eingenommen, weil es ist für mich auch sehr politisch. Er hat ja sehr viele seiner symphonischen Werke ganz bestimmten Ereignissen zugeordnet. Das waren meistens auch Kriegserlebnisse. Und diese musikalische Sprache, die finde ich so unglaublich zeichnend. Und das fasziniert mich an Schostakowitsch.
Und sie ist doppelbödig wie eine gute Operninszenierung. Genau. Hören wir den Anfang der 7. Sinfonie in einer Aufnahme mit London Philharmonic unter Bernhard Haitink. Trügerische Idylle, wie so oft bei Dmitri Schostakowitsch, hier zu Beginn der 7. Sinfonie, London Philharmonic Orchestra, Bernhard Haitink dirigierte, zu Gast in HR2 Kultur, Doppelkopf, Armin Kretschmar, ein Opernnarr. Sie haben viel erzählt von Ihrer Hinwendung zu dieser besonderen Kunstform. In Erinnerung ist mir noch das Wort des Schülerabos. Das ist ja heute ein ganz wichtiges Thema, wie man junge Leute für diese Kunstgattung gewinnt, die alles bietet, Musik, was fürs Auge, was für den Geist. Und damit das so bleibt, haben Sie, Herr Kretschmar, im Jahre 2002, da erinnere ich mich noch dran, weil wir damals schon miteinander gesprochen haben, in Wiesbaden eine Premiere initiiert, so kann man das sagen. Das war Fidelio zu Beginn der Maifestspiele. Vorausgegangen war aber schon ein paar Jahre vorher eine andere Idee, nämlich einen Preis zu stiften für Opernregie. Das ist zunächst mal gar nichts Besonderes, weil Preise gibt es wie Sand am Meer, musikalische Preise für Sänger, für Instrumentalisten, für Dirigenten, für Orchester an sich, für Opernhäuser des Jahres oder des Jahrzehnts oder des Jahrhunderts. Aber tatsächlich für Regisseure gibt es nur ganz wenig. War das auch so ein Antrieb, dass Sie sagten, wo kommen die eigentlich her? Wer gibt denen einen Anreiz, sich da zu produzieren?
Das war in der Tat ein Anreiz. Ich habe meinen Unmut darüber, dass ich eben in vielen Opernhäusern immer wieder die gleichen Regisseure auf den Abendspielzetteln finde, habe ich natürlich dann mit befreundeten Opernspielleitern, Intendanten diskutiert und sie natürlich auch gefragt, warum sieht man eigentlich immer die gleichen Produktionen, egal wo man jetzt ist. Dann wurde mir natürlich immer wieder vorgehalten, man müsste auf Nummer sicher gehen, man müsste natürlich einen Regisseur verpflichten, von dem man sicher ist, dass der eben halt auch was Attraktives auf die Bühne bringt, was von den Zuschauern begehrt wird, wofür sie dann eben halt auch Eintrittskarten kaufen. Ich habe dann erwidert, es gibt doch eine Vielzahl von jungen, talentierten, neuen Regisseuren, die als Assistenten oft sich da irgendwo rumdrücken, die auch tolle Ideen haben, vielleicht mal in der einen oder anderen Schüler- oder Studentenaufführung auch mal Regie führen dürfen. Wenn man sich aber mit denen unterhält, dann haben die gerade vom klassischen Opernliteratur haben sie tolle Ideen, könnten tolle Dinge realisieren und man gibt ihnen keine Chance. Dann wurde mir natürlich berichtet, wie man üblicherweise sich die Regisseure aussucht. Man kriegt von dem einen oder anderen Kollegen mal einen Tipp nach dem Motto, den solltest du dir mal angucken, der ist eigentlich ganz gut. Und dann fährt man dorthin oder schickt da jemanden hin oder guckt das Werk, was er dann gerade auf einem anderen Opernhaus inszeniert hat, guckt man sich dann an und sagt, oh, der ist gar nicht schlecht, den laden wir auch mal ein. Und dann habe ich natürlich erwidert, und was ist mit den Armen, die also noch nichts gemacht haben?
Genau, der Punkt ist ja wichtig.
Die eben nur, die nur Ideen haben, die müssen ja irgendwo mal reinspringen. Und dann wurde ich natürlich gefragt, ja, wie ich mir denn das so vorstelle. Ich sage ja eigentlich ganz simpel. Ich könnte mir vorstellen, dass das, was die mir oft so erzählen, nach Aufführungen oder in Pausen, das sollen sie dann einfach mal zu Papier bringen. Ein gestandener Opernspielleiter, ein gestandener Intendant kann sich, wenn das gut geschrieben ist und wenn es expressiv geschrieben ist, sich durchaus vorstellen, wie das auf der Bühne aussehen könnte, insbesondere dann, wenn man auch diese jungen Künstler auffordert, ihre Bühnenbilder halt auch schon mal skizzieren, Figurinen beizufügen, also richtig das, was auch üblicherweise ja angeboten wird. Dann wurde mir gesagt, naja, die Idee ist gar nicht schlecht, nur ich werde wahrscheinlich niemanden finden, der da ins kalte Wasser springt.
Es kostet ja auch ein bisschen Geld.
Dann habe ich gesagt, also ich mache folgenden Vorschlag. Den Wettbewerb, den finanzieren meine Frau und ich, den finanzieren wir selber. Ihr müsst gar nicht die Katze im Sack kaufen, sondern alles das, was Kosten verursacht, übernehmen wir. Wir kriegen das hin. Dann haben wir also einen Wettbewerb ausgeschrieben mit einem Preisgeld. Das waren damals, glaube ich, 60.000 D-Mark. Der Sieger bekam 30.000, der Zweite bekam 20.000, der Dritte bekam 10.000 D-Mark. Und das biete ich an. Ich habe das damals einer meiner ersten Gesprächspartnern über dieses Projekt war in Salzburg, Gérard Mottier. Und er sagte, die Idee ist prima, nur such mal jemand, der das macht. Dann sage ich, naja, ich gehe mal bei uns in der Umgebung hausieren und bin dann nach Wiesbaden gegangen, weil das ist das Theater, was ich natürlich am besten kannte. Damals war Achim Thorwald Intendant in Wiesbaden, habe ihm das Konzept gegeben, das hatte ich auf Papier gebracht. Dann hat er gesagt, naja, das Konzept ist gut, das kann man einfach mal riskieren.
Bezahlt ist das auch.
Und es kostet mich ja kein Geld.
Genau.
Denn ich meine, wir sagten, das Honorar, das Regiehonorar ist der erste Preis. Und er sagte, mein Gott, mit 30.000 D-Mark kann so ein Anfänger schon ganz zufrieden sein.
Und das wurde dann realisiert, das war der Fidelio.
Das war der Fidelio.
An einem repräsentativen Platz in diesem Haus.
Richtig, zur Eröffnung der Meisterspiele.
Erinnern Sie sich noch, was die Presse geschrieben hat?
Ja, teilweise war man interessiert und sagte, das ist schon mal was anderes, was Neues. Man hat die Inszenierung gar nicht so furchtbar bewundert. Man hat eigentlich die Idee schon sehr gut geheißen, hat dann die jungen Künstler zu Wort kommen lassen. Es gab in verschiedenen Zeitungen Interviews mit den jungen Künstlern und von den jungen Künstlern waren wir eigentlich sehr fasziniert. Denn die sprudelten natürlich, die ließen sich natürlich diese Chance nicht entgehen, mal so richtig zu zeigen, was sie sich alles so vorstellen und wie sie sich's vorstellen konnten. Und die Bühnenbildnerin, die damals gewonnen hat, die Julia Hansen, sie ist heute auch eine in Europa und man kann fast sagen schon weltweit sehr gefragte Ausstatterin. Und ich muss sagen, wir haben mittlerweile doch einige Preisträger und Preisträgerinnen, die, meine ich, sich nirgends verstecken müssen.
Also wenn man auf einem Besetzungszettel sieht, Preisträger des Europäischen Opernregiepreises, ist ja ein internationaler Wettbewerb, der Opernbetrieb ist international, dann weiß man, wer und was dahinter steht. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgeschrieben, damit wir gleich dann auch zum nächsten Gesprächsthema kommen, nämlich zum Thema gute Regie versus Ausstattung und diese Diskussion um das Regietheater, das ist ja auch etwas, was die Opernfreunde sehr beschäftigt. Da waren 2002 in Wiesbaden 47 Teilnehmer.
Ja.
Das fand dann wirklich alle zwei Jahre statt. Das ist ja auch ganz schwierig, so etwas dann auch zu verstetigen, wie man so schön sagt heute. Alle 2 Jahre findet es statt. 2004 in Straßburg, 2006 in Dublin, 2008 in Riga, 2010 in Bern. Das sind immer die Uraufführungsstätten.
Richtig.
Dieser preisgekrönten Regiekonzepte. 2012 gehen Sie nach Norditalien in einen Opernverbund.
Richtig.
Da haben Sie vorhin auch schon gesagt, dass Italien nicht so das Eldorado für die Regie ist. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Und bei diesem Wettbewerb haben sich 181, also fast 200, kann man sagen, junge Leute beworben, die diesen Preis gewinnen wollten. Das zur Verstetigung Ihrer wunderbaren Idee.
Ja, nicht nur beworben. Beworben haben sich viel mehr. Wir haben nachher 180 Konzepte angenommen, denn es bewerben sich immer sehr viel mehr. Aber es gibt natürlich auch ganz bestimmte Restriktionen. Einmal Restriktionen, die inhärent des Wettbewerbs sind. Beispielsweise müssen die jungen Künstler in der Lage sein, Bühnenpläne zu lesen. Denn sie müssen ihre Konzepte für ganz spezifische Bühnen entwerfen. Mhm. Und da gibt es eben halt auch eine technische Prüfung.
Also die kriegen sozusagen einen Bühnenplan.
Einen Bühnenplan.
Wenn man sagt, in Bern oder in Riga ist das so und so, die Bühne ist so und so groß, so und so hoch, sie haben diese und jene technische Ausstattung und dafür muss das realisierbar sein.
Exakt. Sie kriegen mit die Beleuchtungen, wie groß sie sind, ob es ganz bestimmte technische Hilfsmittel gibt, ob es Drehbühnen gibt, Hebebühnen gibt, etc. Und wir erwarten schon, dass dann das halt auch berücksichtigt wird. Und Konzepte, die das nicht berücksichtigen, die werden aussortiert.
Das ist ein sehr pragmatischer Zug und vielleicht auch ein Garant für den Erfolg dieser Idee. Jetzt machen wir wieder Musik. Die Briefszene aus Macbeth, das ist so ein Stück für Opernliebhaber, wo sich Sopranistinnen, Primadonnen,
richtig,
wie soll ich sagen, präsentieren können. Sagen wir es mal neutral.
Es gibt ja sehr viele Briefszenen und die Oper lebt ja geradezu von Briefszenen. Aber ich finde diese Briefszenen so gewaltig, weil da kommt der Charakter dieser Frau sehr gut zum Vorschein.
Hier eine Aufnahme mit Maria Callas, die Sie, Herr Kretschmar, live nie erleben konnten.
Leider.
Die Briefszene aus Macbeth von Giuseppe Verdi, Macbeth gesungen von Maria Callas. Herr Kretschmar, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wie inszeniert man eine solche Szene? Sie haben das schon 100-mal gesehen und könnten jetzt 100 Konzepte nennen. Wie ist es ideal? Was muss die Sängerin an der Stelle machen?
Die Sängerin sollte sich nicht bewegen. Sie bekommt einen Brief, der sie erschreckt. Und sie liest den Brief vor und sie ist richtig gebannt. Und es wäre fatal, wenn sie jetzt mit diesem Brief in der Hand auf der Bühne auf- und abrennen würde. Es lebt davon, die Musik ist ja in diesem Moment überaus spärlich. Und es ist ja eigentlich ein Sprechgesang, es ist gar kein Singen. Und das ist etwas auf der Bühne ganz Fremdes. Man erwartet auf der Bühne, dass man ja singt. Und dann werden da nur so 4, 5 Sätze gesungen, diese Frau in dem Moment überaus treffen. Das wäre für mich schon ein klarer Beweis, wenn ich sehen würde, dass also hier große Bewegungsspielräume auf der Bühne für eine Lady Macbeth eingeräumt würden.
Dieser Mensch würde den Preis nicht bekommen.
Da würde ich dafür plädieren. Ich war auch schon mal Publikumsvertreter, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Der hat dann auch noch ein Wort mitzureden bei der Vergabe des Preises. Jetzt bin ich meistens immer nur der stille Beobachter und kann eben meine Meinung nur inoffiziell dazu beitragen. Aber da würde ich dann da sagen, also das würde mein Votum nicht bekommen. Das finde ich völlig deplatziert.
Sängerinnen, die ihrer technischen Fähigkeiten nicht so ganz sicher sind, die müssen sich bewegen auf der Bühne, um alles ein bisschen zu aktivieren und die Energie abzuleiten. Das sind halt so die kleinen Tricks. Und das ist genau der Punkt, wo die Oper von einem Konzertantenereignis zu einem Gesamtkunstwerk wird, weil man nämlich da doch mehr transportieren muss als die pure Musik und den puren Schönklang, den man auf der CD hat oder auf der Platte früher hatte oder auch bei einer Rundfunkübertragung hat. An dem Punkt beginnt die Regie und an dem Punkt beginnt diese Diskussion um das Regietheater, die vielleicht, helfen Sie mir, 40 Jahre alt ist. Wann kamen die ersten Regisseure, die meinten, man müsse die Stücke neu erzählen, man müsse mehr interpretieren, man müsse auch außermusikalische Inhalte betonen, bis zu dem Punkt, wo Regisseure dann kamen, die die Musik überhaupt nicht interessiert hat. Und wann begann das? In den 70er Jahren?
Also es ist für viele ganz erstaunlich. Ich meine, die Opernregie ist eigentlich sehr viel älter. Als geistiger Vater der Opernregie hat sich selber erklärt Hegel. Hegel hat seinen berühmten Vorlesungszyklus zur Ästhetik gemacht und da hat er schon sehr deutlich beschrieben, dass alte Stücke heutige Menschen, damals eben halt um 1830, auch Menschen schon nicht erreichen, weil sie a. in einer Sprache geschrieben sind, die dort auch schon niemand mehr versteht und dass zum Teil eben halt auch Ereignisse dargestellt werden oder angesprochen werden, unter denen kann sich niemand mehr was vorstellen. Das galt 1830 und das gilt heute natürlich ganz genauso. Und Hegel hat damals auch immer wieder darauf verwiesen, dass Schiller und Goethe in Weimar auch schon Texte von Shakespeare verändert haben, damit sie dem Publikum der damaligen Zeit näher kommen. Und dieselbe Aufgabe haben die Regisseure heute auch. Es gibt heute ganz bestimmte Stoffe, die sind uns eigentlich von der Problematik, wenn man sie eben so sogenannt werktreu aufführt, gar nicht mehr nahezubringen. Ich meine, so eine Problematik, wir haben das vorhin den Othello schon mal ganz kurz angesprochen, einen eifersüchtigen Mohren, der also den ein oder anderen bezichtigt, seiner Frau nachzusteigen, der sich dann also an einem Taschentuch nachher festbeißt. Dann kommt da ein Ränkeschmied auch noch mit hinzu, der dann auf einer Festung irgendwo im Mittelmeer den einen Nebenbuhler, dessen Job er ja ganz gern hätte, dem Othello ans Messer, an den Dolch liefert. Das sind also Dinge, die sind sicherlich als, ich sage jetzt mal, als Geschichte ganz spannend. Aber es ist ja nicht so, als ob es heute nicht auch Eifersuchtsszenen gäbe und die manchmal bedauerlicherweise genauso blutig enden.
Oder nehmen Sie die Handlung von Così fan tutte von Mozart, wo der eine Freund dem anderen mal die Freundin ausspannt für ein kleines Wechselerlebnis.
Richtig.
Das ist heute, da lockt man heute keinen Hund mehr hinter dem Ofen vor, das steht schon in der Bravo.
Also ich muss sagen, Sie haben das ja gerade sehr schön auch nochmal mit einem anderen Stück pointiert. Ich denke mal, wenn man auf den Nukleus der einzelnen Stücke zurückgeht, dann trifft man sehr viele Probleme, die uns heute halt auch noch beschäftigen, nur eben halt in einer anderen Form. Und deswegen wäre es den Versuch wert und ist es nach meiner Meinung den Versuch wert, eine solche expressive Kunstform wie die Oper, die ja mehr Ausdrucksmittel hat als nur das gesprochene Drama auf der Bühne. Das heißt, wir haben in dem Musiktheater einfach zumindest ein Ausdrucksmittel mehr und kann damit eben halt auch mich noch expressiver ausdrücken, in Szene setzen. Und das ist eben gekonnte Opernregie, wenn ich mehr kann als nur das, was ich auf einer Schauspielbühne tue, wenn ich eben die Musik als Ausdrucksmittel mit einbeziehe.
Das ist dann das, was zu dem Wort der Ausstattung, so hat man das früher genannt, hinzukommt. Ich nenne zwei weitere Beispiele. Der Ring des Nibelungen von Jürgen Flimm in Bayreuth, der zeigte Manager, Wotan als Manager, der mit dem Laptop durch die Gegend wanderte und in einem Büro statt in Walhall residierte. In einer anderen Aufführung habe ich mal gesehen, das war La Bohème. Da kamen dann die jungen Leute, die ja eigentlich relativ arm sind, aber sie sind dann doch mit dem Cabrio vorgefahren. Das war so das Ajourbringen. Das hier ist jetzt nicht 19. Jahrhundert oder irgendwelcher Mythos, sondern das ist unsere Gegenwart. Und Sie glauben jetzt, dass nicht das der entscheidende Punkt ist, um Leuten von heute diese Problematik und diese Geschichten irgendwie plausibel zu machen, sondern dass es auf was anderes ankommt.
Ich denke mal, es kommt eigentlich darauf an, dass ich muss immer das Stück im Auge behalten. Und das ist das Entscheidende. Das, was uns überliefert ist, ist ja eigentlich nicht die Oper. Es ist ja eigentlich nur eine Spielanleitung. Ich bekomme eine Partitur, das ist ein Mixtum Compositum zwischen Tönen für verschiedene Instrumente. Und das ist dann auch noch ein Text, der von verschiedenen Sängern dann eben halt auch zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt gesungen werden soll. Mehr steht eigentlich in solcher Partitur nicht drin. Es gibt den einen oder anderen Komponisten, der hat so ein paar Hinweise gegeben.
Wagner zum Beispiel. Auf wolkigen Höhen.
Auch Rossini war auch sehr. Wagner und Rossini sind ja gerade zwei ganz typische Vertreter, die sich um die Realisierung ihrer Werke eigenhändig gekümmert haben, die sehr zum Leidwesen der Ausführenden auch dagegen oder zugegen waren bei Proben und dann halt auch ihre Anweisungen gaben, die manchmal leicht oder manchmal auch überhaupt gar nicht realisierbar waren. Heute, ich habe das Vergnügen gehabt, am 30. April in Schwetzingen eine zeitgenössische Oper zu sehen von Herrn Haas, das Bluthaus. Da geht es um die Problematik von verführten, misshandelten jungen Frauen. Da hat sich der Komponist in der Einführung auch vehement zu Wort gemeldet und ganz deutlich gesagt, was und wie er sich das vorstellt. Das heißt, es gibt es heute auch noch, dass sich ein Komponist, ein Librettist sehr intensiv Gedanken machen, wie das eigentlich auf die Bühne kommen sollte. In der Regel ist das heute nicht der Fall. Die Opern werden an allen Ecken, sage ich jetzt mal despektierlich, aufgeführt. In Tokio, in New York, in Mailand, in München, in Malmö, überall. Meistens sogar oder häufig das gleiche Stück gleichzeitig. Deswegen könnte ein Komponist auch schon nicht an allen Orten sein. Man muss also hergehen, sich die Noten ansehen, das Libretto ansehen, dann sich Gedanken machen, das ist oft auch der Job des Dramaturgen, was steckt da eigentlich drin, was ist das? Und dann, wir machen ja Theater für jemanden. Wir machen ja Theater für unser Publikum.
Oh je, das ist ein schwieriges Wort, weil da gibt es auch ganz andere Meinungen. Und darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Das ist die Salome, der Beginn der Salome von Richard Strauss. Da träumt einer von der schönen Prinzessin, das ist der Narrabot, so heißt diese Figur. Sie, Herr Kretschmar, haben das große Los, ja, in dieser Sendung schöne Stellen und besondere Stellen auszusuchen. Wir hören uns das jetzt an und dann sprechen wir weiter, ob Oper noch heute fürs Publikum gemacht wird oder ob es vielleicht wieder fürs Publikum gemacht wird, denn da kommen noch ganz andere Abgründe auf uns zu. Die Wiener Philharmoniker spielen und der Herbert von Karajan, das ist eine sehr berühmte Aufnahme und sicher auch eine der ganz starken Seiten dieses legendären Dirigenten, wenn er Strauss dirigiert. Ein Ausschnitt vom Beginn der Oper Salome von Richard Strauss in der legendären Aufnahme mit Herbert von Karajan und den Wiener Philharmonikern. Zu Gast in HR2 Doppelkopf Armin Kretschmar, der den Europäischen Opernregiepreis gestiftet hat. Ein Opernnarr, so sage ich immer wieder, in einem sehr positiven Sinne, der in Wiesbaden zu Hause ist, aber Opernhäuser auf der ganzen Welt kennt. Wir sind stehen geblieben an dem Punkt, wo Sie gesagt haben, wir müssen doch Oper fürs Publikum machen. Da könnten wir bis morgen früh noch drüber reden. Eigentlich ist das klar, aber wir kennen und alle, die sich mit der Opernwelt ein bisschen auskennen, kennen dieses Problem der Selbstverwirklichung von Regisseuren, die man auf der anderen Seite auch will, weil man immer neue Ideen braucht. Aber irgendwie muss es dann doch aufgehen und da ist Ihr Preis und Ihre Initiative so eine Initialzündung, um das so ein bisschen zu steuern und zu gucken, wo sind die Talente und wo kriegen wir die hin. Sie haben die Salome nicht umsonst ausgewählt, denn zu Ihrem Preis, Sie haben vorhin das Konzept erläutert, wie dieser Wettbewerb abläuft, gehört, dass man ein Stück vorgibt, um das es geht, ein Opernhaus, das dieses Stück dann realisieren wird. Die Stücke, die bisher vorgegeben waren, in der Geschichte, der 10-jährigen Geschichte dieses Preises war Fidelio von Beethoven. Damit ging es los in Wiesbaden 2002. Zwei Jahre später Hans Heiling von Heinrich Marschner, einem Stück, was man eigentlich immer nur konzertant auf der Bühne sieht. Cenerentola von Rossini war dabei, Rusalka von Dvorak, La Finta Giardiniera von Mozart, I Montecchi, I Capuletti, das ist Bellini, das soll jetzt in Italien rauskommen. Und die Salome, das läge ja jetzt nahe, das wäre so Ihr nächster Wunsch.
Das wäre mein Wunsch, weil ich möchte mich jetzt mal so ganz langsam ranrobben an das 20. Jahrhundert. Wir wollen mit dem Regiepreis und mit der Aufgabe natürlich junge Nachwuchsregisseure nicht überfordern. Wir wollen sie nicht, ich sage jetzt mal, mit dem Mädchen mit den Schwefelhölzern von Herrn Lachenmann konfrontieren. Aber es ist eben halt auch eine tragische Geschichte. Und diese tragische Geschichte muss dem Publikum vermittelt werden. Und wie Sie gerade schon sagten, Herr Bomba, das ist ein sehr anspruchsvolles Stück, weil es ist auch politisch. Und wir haben uns in der Pause dann so bei einer Brezel da unterhalten. Dann kam ein älterer Herr auf Herrn Zählein zu und verwickelte ihn ein Gespräch über das Stück, was ich für ganz erstaunlich hielt. Und wir sind anschließend mit Herrn Lachenmann zusammen in eine Weinkneipe gegangen, haben uns dann darüber unterhalten. Und ich muss sagen, ich hätte das nie geglaubt, dass dieses Stück in einem konservativen Publikum, und das Stuttgarter Publikum, das wird man mir nicht übel nehmen, ich komme aus der schwäbischen Ecke, das war für mich erstaunlich, wie eben man auch ein Publikum an solche Stücke heranziehen kann. Und das hat Klaus Zählein ja mit Berio bewiesen. Er hat es mit mehreren Künstlern bewiesen. Hier habe ich erlebt, wie die kompliziertesten Stücke für ein Publikum gemacht wurden und wie man das an ein Publikum herangeführt hat. Ich behaupte mal, es hat sich nicht nur die Inszenierungskultur verändert, es hat sich auch die Rezeptionskultur verändert. Es hat sich auf beiden Seiten der Bühne etwas verändert. Und wenn ich nicht die beiden im Gleichschritt gehen lassen kann und nicht im Gleichschritt gehen lassen will, und dafür muss ich was tun, wird Oper kein Erfolg sein.
Gehen die jungen Regisseure, mit denen Sie bei diesem Preis zu tun haben, gehen die diesen Weg weiter oder gibt es da wieder andere Richtungen? In so ein, vielleicht so ein Ästhetizismus, dass man sagt, la pour la, da geht es um das Kunstwerk und nicht mehr um die Gesellschaft, oder vielleicht wieder in so eine politische Richtung, wenn man Klassiker eben à jour bringen will. Wie ist das? Was ist Ihre Erfahrung?
Also ich kann jetzt nicht sagen, A, ist da der Wettbewerb noch ein bisschen zu kurz und zu klein zu, und B, es haben auch nicht alle, ich sage jetzt mal, die große Karriere gemacht. Große Karriere verstehe ich jetzt so, dass ich sage, die sind für die nächsten 3-4 Jahre ausgebucht, und zwar nicht nur auf irgendwelchen kleinen Provinzbühnen, sondern eben halt auch schon auf großen Bühnen dieser Welt. Ich muss sagen, und das ist, glaube ich, auch etwas, was in einer Wettbewerbslandschaft relativ selten ist, wir haben sehr intensiven Kontakt zu allen Preisträgern. Wir treffen uns mindestens einmal im Jahr und wenn es geht auch öfter, und wir fahren mit verschiedenen auch Freunden und Vereinsmitgliedern fahren wir zu den einzelnen Premieren hin und reden und diskutieren dann mit den jungen Künstlern und versuchen auch immer wieder von ihnen zu erfahren, was ist Ihre Absicht? Wo sehen Sie Fortschritte in der Inszenierungskultur? Wie kann man weitergehen? Wie kann man noch vielleicht eine Oper, auch eine relativ schwierige Oper, einem Publikum noch stärker erschließen? Wir haben uns gerade über Salome unterhalten. Wir dürfen nicht vergessen, Salome ist ein christlicher Stoff. Ich meine, wenn wir Julius Caesar von Händel nehmen und Salome, dann sind die zeitlich ungefähr 80 Jahre auseinander. Der eine ist 43, glaube ich, vor und der andere ist 37 Jahre nach Christus. Mhm. Und trotzdem ist die eine Oper von der anderen Oper über 300 Jahre entfernt. Und trotzdem muss ich versuchen, diesen Stoff heute einem Publikum zu vermitteln. Es ist ein christlicher Stoff. Ich meine, man hat Camille Saint-Saëns ja auch abgeraten, er soll sich doch nicht mit Samson und Dalila, mit so was Christlichem nicht einlassen. Diese Oper ist auch zu einem Welterfolg geworden. Mhm. Also jeder Stoff ist an ein Publikum zu vermitteln. Man muss es eben halt nur einen richtigen Weg finden und diesen Weg beschreiten. Das ist nicht einfach. Das ist so wie auch schon in der Bibel, dass es dann auch sehr viel Verlockungen gibt, Verführungskünste und dann erliegt man diesen Verführungskünsten und dann kommt man doch nicht so ganz dahin. Das, was wir mit den jungen Preisträgern eigentlich immer versuchen zu diskutieren, was ist ihre Botschaft und welche Botschaft wollen sie rausfiltern und wie wollen sie die kommunizieren.
Und das Problem, das die jungen Leute heute, glaube ich, haben, ist der Zwang zur Originalität, denn sie haben nicht nur eine lange Tradition zu überwinden oder weiterzuführen, sondern sie müssen sich auch mit anderen Medien auseinandersetzen, mit den vielen Bildern, die täglich und
richtig
pausenlos auf uns, auf jüngere Leute vor allem, aber auch auf die älteren Opernbesucher einstürmen. Und dann kommen eben solche Dinge, wie man sie in Bayreuth erlebt zurzeit. Eine Frage, Herr Kretschmer, zum Schluss, wir müssen zum Ende kommen und da müssen Sie mir ganz kurz antworten. Sie sind ein Opernnarr, ein Aficionado, wie man in Amerika im Spanischen sagen würde. Sie sind aber einer von draußen. Der Bühnenbetrieb hat ja auch ein sehr starkes Innenleben. Auch die Regisseure kommen oft von innen, das haben Sie beschrieben. Sie haben mit vielen Intendanten zu tun. Sie müssen Ihre Leute an den Mann bringen. Sie haben mit prominenten Jurys, Bernd Löbe, der Frankfurter Opernintendant, war zuletzt jetzt in der Jury gewesen. Also das sind schon allererste Namen im europäischen Musikbetrieb. Werden Sie nicht doch manchmal als Außenseiter belächelt? Wenn man dann sagt, naja gut, das ist so ein, Anführungszeichen, so ein Spinner von außen, der wird schon nichts anrichten, aber das ist dann auch gut so.
Ich glaube, am Anfang war es möglicherweise so. Und wo ich anfänglich hausieren ging, und das meine ich jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, um Jurymitglieder zu finden, denn ein Wettbewerb ist nur so gut wie seine Jury. Und ich wollte ja eben halt prominente Jurymitglieder haben. Ich brauchte, um als Regie eine Hausnummer zu lassen. Ich brauchte eben halt einen John Yu. Ich brauchte eben jemand, der einen Namen hatte. Ich brauchte einen Klaus Zehlein. Ich brauchte einen Bernd Löbe. Ich brauche eben Leute, die für die heutige Oper stehen. Wo eben auch junge Künstler sagen, wenn ich eine Auszeichnung von denen habe, dann habe ich etwas, was ich vorzeigen kann. Dass ich ein Reingeschmeckter war, das war sicherlich am Anfang eindeutig. Ich habe auch das am Anfang gar nicht so versucht zu nivellieren. Ich habe auch gesagt, Sie sehen das Problem ganz anders, als ich es sehe. Ich stehe draußen, Sie haben ganz andere Aufgaben, ganz andere Verpflichtungen. Heute, wenn es nur um die reine Regiearbeit geht, glaube ich, werde ich von den Theaterschaffenden, ich will es nicht sagen ernst genommen, das ist vielleicht zu hoch gestapelt, ich werde angehört. Man interessiert sich schon für, wie ich das sehe, wie ich das beurteilen würde. Oder ich sag's mal jetzt ganz simpel, ich darf mitreden.
Sie sind ja.
Und dafür bin ich dankbar.
Sie sind ja das Publikum.
Für das Publikum.
Man inszenieren soll, wie Sie selbst gesagt haben. Und worum wir eine große Klammer gemacht haben, das wäre Thema eines nächsten Operngesprächs.
Und deswegen wollen wir auch in der Jury immer einen Publikumsvertreter drin haben, der eben sagt, ich verstehe das nicht. Und der ist für unsere Zielsetzung sehr wichtig.
Wir schließen mit Manon Lescaut von Puccini in einer, wegen den Sängern, nicht der Regie, die kann man auf der CD ja nicht sehen, wegen den Sängern von Ihnen sehr geliebten Aufnahme mit Licia Albanese als Manon und Jussi Björling als Décrieux, eine alte Aufnahme von 1956, Dimitri Mitropoulos dirigiert die Ensembles der Metropolitan Opera New York. H2 Doppelkopf, heute am Tisch mit Armin Kretschmar, dem Erfinder des Europäischen Opernregiepreises. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur.
ermöglicht durch ihre Gebühren.